Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen hier in der Gemeinde in Bregenz. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam aus dem Wort Gottes hören dürfen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon länger nicht mehr da gewesen, aber es ist für mich wieder ein großes Vorrecht, hier stehen zu dürfen, mit euch gemeinsam, dass wir aus der Bibel lesen dürfen. Vor ungefähr 2 Monaten war ich im Nahen Osten und mir ist wieder bewusst geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir einfach die Bibel hernehmen, dass wir ein Gemeindehaus hier haben, dass wir einfach sprechen dürfen über Jesus Christus und diese Hoffnung, die wir haben. Und als ich dort mit einigen geredet habe, unter anderem auch mit einigen Moslems, ist mir bewusst geworden, was die alles durchmachen, wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Ich habe mit einem Mann geredet, der Moslem ist, aber der diesen Sommer getauft wird im Jordan. Und er hat mir gesagt, er weiß nicht, was ihn erwarten wird, wenn er dann sich taufen lässt. Und deswegen habe ich gemerkt, was für ein Privileg ist das, dass wir hier leben dürfen, gemeinsam die Bibel lesen dürfen, Woche für Woche. Ich habe erst heute Morgen, als wir gemeinsam wieder die Bibel geöffnet haben, im Dialog, im Gespräch gemerkt, dass Jesus gerade das so wichtig war, dass wir nicht aus einer bloßen Gewohnheit Woche für Woche in das Bethaus Gottes kommen, sondern dass wir erwarten, dass Gott uns anspricht, dass er zu mir reden möchte. Kommst du mit dieser Erwartung hierher? Was für Beweggründe treiben dich, dass du hierher kommst, um zu hören? Ist es einfach wieder, weil es Sabbat geworden ist, oder ist es vielleicht gerade deshalb, weil du im Herzen spürst, du möchtest, dass Gott wieder zu dir spricht? Mir ist das heute durch den Kopf gegangen, auch gerade eben, als ich hier wieder saß. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir Gottes Wort hören dürfen, und ich wünsche mir, dass wir immer wieder von Neuem diesen Blick dafür haben, dass Gott uns dadurch immer wieder neu ansprechen kann. Und deswegen, in diesem Sinne, möchte ich euch allen Gottes Segen wünschen heute an diesem Morgen bei dieser Predigt und dass Gott euch reichlich segnen möge bei dem, was wir heute hören und lesen werden. Ich heiße euch also herzlich willkommen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Jugendlichen, auch liebe Erwachsene und auch alle, die das jetzt im Nachhinein nachher anschauen werden über die Videokamera, über die Aufnahmen. Bist du schon mal enttäuscht gewesen von jemandem? Hat dich jemand schon einmal ganz tief getroffen und enttäuscht? Vielleicht hattest du eine Abmachung mit jemandem gehabt und das war dir sehr wichtig. Du hast diesem Treffen eine große Wichtigkeit zugesprochen, aber vielleicht war es der anderen Person gar nicht so bedeutsam und auf einmal findet es nicht statt. Du bist getroffen und enttäuscht. Vielleicht erfährst du sogar noch im Nachhinein, dass die Person lieber Zeit mit jemand anderem verbracht hat und es kränkt dich umso mehr. Man hat Erwartungen in Momenten, wo man sich etwas abgemacht hat mit jemandem. Erwartungen, die dazu führen, dass man dann, wenn es nicht zutrifft, tief enttäuscht ist. Es kann eine Situation sein, es kann von einem Menschen passieren. Aber jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Bist du schon mal enttäuscht worden von Gott? Bist du schon mal enttäuscht worden von Jesus Christus? Vielleicht denkst du gerade nach, innerlich denkst du dir, nein, aber möglicherweise vielleicht schon. Ich möchte euch eins sagen, ich bin hier in meiner Arbeit in Vorarlberg einigen Leuten innerhalb unserer Gemeinde, aber auch außerhalb unserer Gemeinde begegnet, die mir ganz deutlich ins Gesicht gesagt haben, ja, sie sind enttäuscht worden von Jesus und manche meinen sogar heute noch, sie sind immer noch enttäuscht und verstehen nicht warum. Deswegen hat mich das sehr zum Nachdenken gebracht und ich frage mich, was ist das für ein Schritt, den ein Mensch geht, der dann plötzlich, vielleicht steht er schon länger im Glauben und hat Erwartungen, dass er plötzlich zu diesem Entschluss kommt, sagt, ich bin irgendwo enttäuscht von Gott. Warum? Warum hat Gott mir das angetan? Warum sind die Situationen so gekommen, wie sie jetzt dastehen? Gar nicht so leicht zu beantworten, oder? In solchen Situationen, im Gespräch mit Menschen, wünschte ich mir manchmal, Jesus wäre jetzt an meiner Seite und ich könnte ihm quasi das Gespräch übergeben. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass wir das hören, was Jesus selber auch sagt. Und ich möchte euch deshalb einladen, dass wir uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, aus dem Neuen Testament, von der wir vorhin schon den einleitenden Text gehört haben. Diese Geschichte befindet sich im Markus-Evangelium und ist eine ganz besondere, denn sie befindet sich nur hier in der Bibel. In den Evangelien gibt es viele Berichte, die immer mal wiederholt werden, in Markus, in Matthäus, in Lukas, in Johannes. Aber es gibt auch manche Berichte, die nur in einem Evangelium vorkommen und so ist das auch hier. Deshalb lade ich euch ein, wenn ihr eine Bibel da habt, schlagt doch bitte mal das Markus-Evangelium auf, Kapitel 8. Markus-Evangelium, Kapitel 8, berichtet uns von Jesus, wo er unterwegs war in Galiläa und zwar nördlich vom See Genezareth. Es heißt hier in dieser Geschichte, Markus Kapitel 8 und dort der Vers 22, und sie kamen nach Bethsaida. Vor 2 Monaten saß ich im Eingangstor von Bethsaida und las diese Geschichte. Bethsaida ist eine kleine Ruinenstadt heute im Norden des Sees Genezareth. Und es gibt einen großen Weg, ungefähr 4 Meter breit, der führt hoch zu dieser Stadt auf dem Hügel. Wenn man dort oben ankommt, gibt es einen kleinen Platz. Heute wächst dort ein riesiger Baum, vielleicht war das früher auch so, wo die Menschen im Schatten sitzen konnten. Und gleich dann geht's in die Stadt hinein durch ein großes, großes Tor. Jesus geht in diese Stadt hinein. Diese Stadt ist die Heimatstadt von Petrus, von Andreas und Philippus. Das heißt, das ist ein Heimatspiel für ihn. Seine Jünger fühlen sich wohl, endlich mal wieder zu Hause. Wenn man nach Hause kommt, fühlt man sich einfach entspannen, oder? Nach der Arbeit kommst du heim und denkst, jetzt kannst du mal richtig die Seele baumeln lassen und die Füße hochstrecken nach der Arbeit. Aber genau was anderes passiert, nämlich das, was du nicht erwartest. Jesus kommt mit diesen Jüngern hin nach Bethsaida und es heißt hier, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Doch kein Heimatgefühl in der Hinsicht, dass man entspannen kann, sondern du kommst nach Hause und Ding Dong, es klingelt an der Tür und gleich will man schon was wieder von dir. Jesus kommt dorthin und die Menschen kommen mit einem Blinden und sagen ihm, bitte rühr ihn an. Frage, wie macht man einen Blinden wieder sehend? So macht jemand? Habt ihr euch schon mal auf die Suche gemacht nach einer Patentlösung von Jesus, wie man Blinde sehen macht? Ich möchte euch eins sagen, ihr werdet immer was anderes dort stehen sehen. Jesus hat immer eine andere Art und Weise gehabt. Das heißt, es gibt keine wirkliche Patentlösung. Aber das, was hier passiert, ist sonderbar. Deshalb gehen wir mal weiter. Es heißt, er soll ihn anrühren. Aber was macht Jesus? Vers 23, er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Vielleicht bis dahin einmal. Wer von euch kennt blinde Menschen? Wir haben einen lieben Bruder in unserer Gemeinde, der nicht sehen kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe große, große Achtung und großen Respekt vor Menschen, die nicht sehen können, die nicht das Augenlicht haben. Das ist mir gerade dann aufgefallen, als ich mal zu jemandem bei Besuch war, wo sowohl sie als auch er fast nicht sehen konnten. Und wir waren eingeladen, meine Frau und ich, bei diesem Ehepaar in Tirol. Und ihre Sicht wird immer weniger und sie können fast nichts mehr sehen. Und wir sind zum Essen eingeladen worden und ich habe mich einfach nur noch gefragt, wie machen die das? Sie haben uns gleich hineingelassen und gesagt, setzt euch bitte, nehmt Platz, wir bereiten noch vor. Und jetzt passt auf. Ich habe gesehen, wie dieses Paar angefangen hat, das Essen herzurichten. Das Glas wird genommen, der Krug mit Wasser und kurz bevor es übergeht, hören sie auf. Stellen mir das Glas Wasser hin. Ich denke mir, woher wissen die das? Dass genau da der Rand ist und sie dort aufhören müssen einzuschenken. Sie fängt an, das Brot zu schneiden mit so einem riesen Messer, eine Scheibe nach der anderen. Und ich denke mir, warum schneidet sie sich nicht in den Finger? Dann holt sie den Topf von der heißen Herdplatte runter, mit den ganzen Dingen, holt danach auch das Blech aus dem Rohr, ohne sich zu verbrennen. Nach dem Ganzen schräumt sie den Geschirrspüler ein, Geschick für Gesteck, Messer, Gabeln, alles Mögliche, Teller, alles in seine Ordnung. Ich habe mich gefragt, wie machen die das? Hier kommt eine große Lektion, wo ich merke, ein Mensch, der nicht sehen kann, der sieht mehr, als du denkst. Ein Mensch, der vielleicht nicht das Augenlicht hat, der kennt sein Umfeld besser, als du dein Zuhause und deine Küche. Solche Menschen, die kennen ihre Umgebung so gut, die Geräusche wären für sie so wichtig. Die Gegenden und die Berührungen sind so entscheidend. Das hat mich einfach fasziniert. Sie haben mir dann später gesagt, wie sie das machen. Die Fingerkuppe geht leicht rein ins Glas, wenn sie es halten. Und wenn die Fingerkuppe berührt wird, ist vorbei. Dann hören sie auf. Interessant, oder? Solche Tricks muss man einmal können. Bei den Herdplatten gewisse Fingerabstände und dann darf man nicht weitergreifen. Merken Sie sich einfach. Speichern Sie sich. Jetzt, ein Blinder ist so von seiner Umgebung, die er kennt, abhängig, dass er, wenn er in dieser Umgebung ist, ein Master ist. Er dominiert komplett alles. Die Umgebung, die Geräusche, sein Umfeld, alles. Was passiert allerdings, wenn du einen Menschen, der nicht sehen kannst, wenn du ihm aus seiner sicheren, bekannten Umgebung, aus seinem Umfeld rausholst? Was geschieht? Stell dir vor, es ist nicht mehr die Küche, die du hast, als Mensch, der nicht mehr sehen kann. Stell dir vor, man gibt dir andere Messer. Stell dir vor, man gibt dir ein komplett anderes Zuhause für ein Wochenende. Natürlich, man kann sich irgendwo zurechtfinden. Aber jetzt, stell dir vor, du gehst auf die Straße, du hörst andere Geräusche, man setzt sich irgendwo aus. Es gibt keine Linien am Boden, du hast vielleicht auch keinen Stock. Was ist dann? Man begibt sich auf unsicheres Gelände, oder? Und hier kommt nämlich genau diese Episode. Jesus kommt nach Bethsaida und es heißt hier, dass er ihn nicht sofort anrührt, was die Menschen sagen, sondern es heißt hier, er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, raus aus seiner sicheren Umgebung. Jesus holt den Menschen raus aus dem, was diesem Menschen Halt gibt. Er holt den Menschen aus seiner Komfortzone, so dass der Mensch nicht mehr sich festhalten kann an dem, was ihm scheinbar Sicherheit gibt. Was passiert, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgeholt werden, wenn wir aus dem, was uns sicher erscheint, herausgenommen werden und wir dann auf unsicherem Boden stehen? Das, was wir hören, ist uns fremd. Wir sehen nichts, wir erkennen nichts. Das Einzige, was wir haben, ist was? Es heißt, er nahm ihn bei der Hand. Und so geht's weiter. Jesus nimmt ihn bei der Hand und führt ihn hinaus vor das Dorf, sagt es ihr, und dann heißt es, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Was er hier macht, ist, er holt den Menschen aus seiner Sicherheitszone in eine totale Ungewissheit, aber er lässt ihn nicht allein. Er nimmt ihn bei der Hand und hier wird immer wieder erwähnt, dass Jesus etwas mit seiner Hand macht. Jesus formt bei der Schöpfung mit seinen eigenen Händen den Menschen. Und den Menschen, den er so gut kennt, er weiß, was der Mensch braucht. Er weiß, was du brauchst. Und hier heißt es, er soll ihn anrühren, er nimmt ihn bei der Hand, nimmt ihn hinaus in eine unsichere Gegend, aber er hält ihn trotzdem. Und dann legt er seine Hände auf ihn, quasi segnend, und tut den Speichel und in seine Augen und fragt ihn, siehst du etwas? Mit anderen Worten, dort, wo du aus deiner Sicherheitszone rausgeholt wirst, wo du dann plötzlich anfängst, keinen Halt mehr zu haben bei dem, was dir scheinbar mal Halt gab, gibt es nur eine Sicherheit, nämlich dass du die Hand Jesu ergreifst. Und genau das passiert hier. Und das ist ein Vertrauen. Der Blinde muss vertrauen. Die Geräusche sind nicht mehr die gewohnten, das Zuhause ist nicht mehr das Gewohnte. Das Einzige, worauf er sich verlassen kann, ist Jesus und die Hand. Aber diese Hand ist da. Jetzt geht's aber weiter. Die Geschichte, die wir jetzt lesen, bitte lest es in eurer Bibel, ist deshalb besonders, weil Jesus hier versucht, ein Wunder zu machen, was er ja öfters getan hat. Aber das ist die einzige Stelle im gesamten Evangelium, wo ihm das Wunder auf Anhieb nicht klappt. Habt ihr das gewusst? Dass Jesus an einer einzigen Stelle in seinem Leben einen Versuch startet, ein Wunder zu machen und es ihm beim ersten Mal nicht gelingt, das gibt's nur hier und sonst nirgendwo. Und du fragst dir, wie? Jesus macht ein Wunder und es gelingt nicht? Ja, hier steht's. Da steht nämlich, fragt, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, Vers 24, ich sehe die Bäume, die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Mit anderen Worten, er konnte nicht scharf sehen. Es ist nicht gelungen, das Wunder. Ja, bitte, sagen wir, ich denke, Jesus war der, von dem wir gehört haben, der kann so viele Wunder machen. Und dann kam dieser Mann, wurde von den anderen zu ihm gebracht, mit der Erwartung, jetzt wird sich alles ändern. Wenn du die Hand Jesu ergreifst, wird sich alles ändern, denkst du dir? Wenn du Jesus bei der Hand nimmst und ihm vertraust und mit Jesus auf den Weg gehst, so glauben wir doch auch, es wird sich alles ändern, oder nicht? Hast du nicht auch manchmal den Eindruck, jetzt bin ich doch gläubig, jetzt gehe ich in die Gemeinde, jetzt lese ich die Bibel, jetzt versuche ich mit Gott und mit Jesus ins Gespräch zu kommen, die Beziehung zu ihm aufzubauen. Und was ist, wenn es aber nicht so gelingt? Hast du nicht diese Erwartung, wenn du diesen Weg gehst? Ich möchte euch eins zeigen. In dieser Geschichte wird uns bewusst, dass selbst solche Erwartungen plötzlich, auch in geistlicher Hinsicht, manchmal im Vordergrund enttäuscht werden können.
Warum? Weil der Mensch nicht sieht. Er sieht nur unscharf Menschen, als wären es Bäume.
Aber hat Jesus Christus ihn hier wirklich enttäuscht? Frage an dich. Wenn du mit deinen Erwartungen zu Jesus kommst, kann es sein, dass das, was du dir erwartest, vielleicht nicht eintrifft? Bist du dann von Jesus enttäuscht? Beziehungsweise hat er dich im Stich gelassen?
Das ist ja unglaublich, dass hier Jesus das Wunder nicht gelingt, oder? Denn er sieht noch nicht klar. Und scheinbar ist er wirklich hier irgendwo unsicher, denn er sieht irgendwie komisch nur und sagt nur irgendwie wie Bäume. Wie kann das sein, wenn Jesus doch der ist, der alles richtig heilt?
Jetzt möchte ich euch die Frage stellen, warum gelingt Jesus das Wunder nicht? Was würdet ihr sagen? Bitte.
Irgendwo war vielleicht dann noch eine Sünde.
Vielleicht war irgendwo noch eine Sünde bei diesem Menschen. Es wird uns in dem ganzen Bericht nichts von einer Sünde erwähnt. In anderen Berichten wird uns von der Sünde erwähnt eines Menschen. Aber hier nicht. Was kann es sonst für Gründe geben, warum es nicht gelingt? Bitte.
Diese wandelnden Bäume ist da ein Bild für den Menschen. Also es ist nach dem Baum, sieht man das zum Beispiel immer. Also das ist aber geistliche Lehre, denn das ist, geht nicht nur darum, starkartig gesund zu machen, sondern Jesus wirkt ja nicht nur den Blinden, sondern auch denen, die das sehen oder uns heute damit eine etwas tieferes dahinter noch oft.
Ich glaube, da gehen wir schon auf den richtigen Weg. Scheinbar möchte Jesus etwas Tieferes damit vermitteln. Der Mensch sagt, ich sehe die Menschen, als wären es irgendwie Bäume. Eine Symbolik ist nicht wirklich dahinter, weil es ist einfach eine ganz normale Erzählung. Es ist kein symbolischer Kontext, jetzt zum Beispiel wie die Offenbarung, wo schon Bäume auch ein Bild für Gläubige sind. Aber hier wird uns einfach nur erzählt, was dieser Blinde sagt, der dann plötzlich etwas erkennen kann. Aber ich möchte mit euch ein bisschen tiefer gehen. Und ich möchte mit euch aus dem... Da ist noch eine Meldung gewesen, ja? Bitte.
Ich glaube, es war Absicht.
Gehen wir dem nach. Gehen wir dem nach. Wenn es Absicht war, was war es denn für eine Absicht?
In 2 Stunden.
Bitte.
Das war absichtlich, weil er wollte eigentlich zeigen, dass zwischen seinen Händen und Augen von hinten sollte nichts dazwischen. Und beim zweiten Mal, er wollte ihm zeigen, dass die rechte Berührung der Hände nicht nur etwas Substanz zwischen ihnen sollte sein. Das heißt, Jesus in die rechte Berührung macht wirklich.
Dankeschön. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich möchte euch, liebe Freunde, liebe Gäste, ihr alle, die ihr in der Bibel lest, euch ermutigen, wenn ihr etwas lest in der Bibel, schaut euch immer auch den Kontext an. Schaut euch immer gut an, was ist davor, was steht davor, was kommt danach. Denn öfters ist da auch ein großer Hinweis darin, was ein Text sagen möchte. Und ich glaube auch, dass Jesus mit Absicht hier diesen Schritt so gesetzt hat. Es ist nicht, dass Jesus nicht mächtig wäre, ein Wunder zu vollbringen, sondern er möchte hier eine tiefere Botschaft vermitteln. Ihr Lieben, schaut, was danach steht. Der Mensch sagt, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Vers 25. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen diesmal. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Uns wird hier nicht gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, deshalb wurde er sehend. Es wird uns auch nicht gesagt, du hast einen großen Glauben wie sonst nirgendwo in Israel, deswegen ist er wieder sehend geworden. Nein. Hier ist an sich keine Lektion für uns, die wir das lesen. Im Vordergrund zumindest. Deshalb müssen wir die Geschichte im Kontext uns anschauen. Die Geschichte ist so, dass er beim zweiten Mal es erst schafft, erst oder vielleicht bewusst, dass dieser Mann sehen kann, denn danach sah er alles richtig. Nun, was ist also die Botschaft von Jesus bei dieser Heilung, die nur hier in Markus 8 erwähnt wird und sonst nirgendwo? Gehen wir dem Ganzen nach. Was ist davor passiert? Bevor Jesus nach Bethsaida kam, war er unterwegs in der Gegend dort oben von Galiläa. Wir haben in den letzten Wochen auch im Bibelgespräch diese Abschnitte genauer studiert und gelesen und ich möchte euch deshalb zeigen, dass das, was wir in der Sabbatschule immer wieder studieren, dass das entscheidend ist, um anderes zu verstehen. Deshalb ermutige ich euch, kommt auch in die erste Stunde, um zu lernen von dem Wort Gottes. Schaut einmal die Bibel an. Markus Kapitel 7. Blättern wir ein bisschen zurück. Markus Kapitel 6. Bis dahin gehen wir. In Markus Kapitel 6 wird uns erzählt,
wo Jesus eine große Speisung macht. Die Speisung der 5000 heißt es hier. Die Geschichte haben wir öfters gehört. Mit 5 Broten und 2 Fischen speiste eine Menschenmenge, ohne Frauen und Kinder dazu berechnet. Und dann heißt es hier, dass er diese Menschen speiste in einer ganz besonderen Gegend. Die Gegend, in der er sie speist, ist die Gegend von Galiläa selbst, am See Genezareth. Das heißt, die Speisung der 5000 findet statt wo? Im Lande Israel, bei den Gläubigen, die an Gott glauben, die auf Gottes Verheißungen warten. Es heißt auch hier in dieser Speisung der 5000, in Vers 34 in Kapitel 6, dass ihn die Menschen so sehr jammerten, dass er deswegen diese Wunder dort tat und zu ihnen redete. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, kommen wir ins Kapitel 8. Und dort wird euch Folgendes auffallen, dass dort schon wieder eine Speisung ist. Die Speisung der 4000. Und die Speisung der 4000 findet aber in einer anderen Gegend statt. Die Speisung der 4000 findet statt in der Gegend nördlich vom See Genezareth, vom Galiläischen Meer, oben in Tyros-Sidon die Gegend. Das ist nicht mehr Israel, sondern das ist wo? Heidnisches Gebiet. Die Speisung der 5000 in Israel, die Speisung der 4000 im heidnischen Gebiet. Aber genauso heißt es hier bei der Speisung der 4000, ihn jammerten die Menschen, Kapitel 8, Vers 2. Mich jammert das Volk. Mit anderen Worten, Jesus hat Mitleid und sieht die Bedürfnisse der sowohl Israeliten als auch der Ungläubigen. Und merkt und spürt, sowohl die als auch die anderen müssen hören von der Hoffnungsbotschaft Gottes. Und sie werden gespeist, die 4000. Mit 7 Broten und einigen Fischen, heißt es hier. Jetzt, zwischen diesen beiden Berichten, zwischen der Speisung der 5000 und der 4000, sind ein paar andere kurze Episoden. Die hatten wir uns damals angeschaut, ich werde sie nur ganz kurz anschneiden. Kapitel 7 erwähnt uns die Geschichte, wo er mit den Pharisäern redet. Sie sagen ihm, warum waschen sich nicht deine Jünger die Hände vorm Essen? Und Jesus sagt, schaut doch, nicht, dass ich mir die Hände wasche, das macht mich unrein, Dankeschön. Nicht die schmutzigen Hände machen unrein mein Wesen und mein Leben, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt, das macht mich unrein. Und die Pharisäer verstanden nicht. Und Jesus wollte sie herausfordern und sagen, habt ihr nicht verstanden, worum es wirklich geht? Es geht darum, dass Gott tief im Herzen euch ansprechen möchte und dass ihr innen verändert werdet. Von innen nach außen, das macht Sinn, aber von außen nach innen, da wird sich nichts verändern. Und die Pharisäer verstanden es nicht. Und die Jünger irgendwie auch nicht. Und Jesus merkte, warum seid ihr so verhärtet? Jesus geht dann von diesem Ort, der in Israel stattfindet, weiter und kommt dann nach Tyrus und Sidon. Und dann hatten wir den Abschnitt damals gelesen über die syrophönizische Frau, die Frau aus Kanaan. Diese Frau, die um ihn bettelt, Herr, hilf mir, denn meine Tochter ist von einem bösen Geist besetzt. Und Jesus sagt, warum soll ich dir helfen? Ich bin Israelit, du bist aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Volk. Und sie bettelt ihn darum. Am Ende sagt Jesus, okay, dir wird geholfen. Und er sagt ihr, aufgrund deines Glaubens, geh hin, deine Tochter ist gesund. Interessant, er sagt, dieser Glaube von dieser Frau ist so stark und so gewaltig gewesen, das hat er bei den Pharisäern nicht erlebt. Und sie ist eine heidnische Frau, die nichts wirklich mit dem wahren Gott am Hut hat, die nach außen nicht diesen Schein gibt, dass sie fromm und gläubig ist, aber sie versteht, worum es geht. Und die, die immer glauben und meinen, es passt alles, die dieses fromme Leben führen, die verstehen nicht, worum es geht. Seht ihr deshalb, die Speisung der 5000 und der 4000 ist eine große Botschaft mit den Geschichten, die dazwischen stecken. Jesus möchte damit sagen, die 5000 in Israel, mich jammert es sie und ich will sie erreichen, denn es ist das Volk Gottes. Auch wenn ihre Leiterschaft nicht versteht, worum es geht. Aber genauso mich jammern die ganzen anderen Menschen, die nichts von Gott wissen, die vielleicht nicht Christen sind, die vielleicht aus anderen Gebieten sind, aber genauso möchte ich die auch erreichen, denn die haben einen großen Glauben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das würden wir gar nicht meinen. Aber sie sind genauso auf der Suche nach Gott. Und Jesus macht hier etwas, er bricht die Grenzen der damaligen Kultur, der damaligen Gesellschaft, der damaligen Religion und sagt, Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er sieht nicht an, woher du kommst oder welchen Glaubens du ursprünglich bist. Wenn ein Mensch aufrichtig ist und nach Gott sucht, ich will ihm begegnen. Schaut, die Jünger haben keins dieser Worte verstanden. Denn der Israelit war so eingebildet und dachte, das Heil kommt von Israel und nur für uns. Die anderen kriegen nichts ab vom Kuchen. Schaut mal, was da steht, Kapitel 6 und dort der Vers 52. Jesus sagt zu ihnen in dem Bericht, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war was? Verhärtet. Wie schnell kann es passieren, dass einem gläubigen Menschen aufgrund dessen, dass er sowieso meint, er ist auf dem richtigen Weg, dass sich sein Herz verhärtet, wenn Gott ihm vielleicht neue Dinge zeigen möchte, dass Gott vielleicht anders denkt, als ich meine. Das Herz der Jünger war verhärtet. Blättern wir eine Seite weiter, Kapitel 7, Vers 18. Jesus spricht zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Sprich, wie die Pharisäer. Zu seinen Jüngern sagt er das. Immer noch, sie waren unverständig. Sie verstanden nicht, was Jesus hier mit diesen ganzen Geschichten ihnen vermitteln wollte. Gehen wir ein bisschen weiter, Kapitel 8. Und dort lesen wir ab Vers 17. Jesus spricht wieder. Und jetzt wird spannend. Bitte, jetzt lest mit in euren Bibeln. Denn jetzt geht es gleich über in die Geschichte von Bethsaida. Kapitel 8, Vers 17. Und er merkte das und sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch, sagt Jesus. Habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, 7. Vers 21. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Frage an euch, versteht ihr jetzt, worum es geht? Die Jünger? Und ihr? Manche nicken, manche machen so. Jesus fragt sie, die Speisung der 5000. Versteht ihr, was habt ihr da erlebt? 12 Körbe? Versteht ihr schon? Die Speisung der 4000, wie viel habt ihr da aufgehoben? Ja, die ganzen anderen Körbe genauso. Versteht ihr schon? Versteht ihr noch nicht? Er lässt sie mit einer Frage offen. Und wenn du eine Frage stellst, erwartest du eine was? Eine was? Eine Antwort. Und gibt Jesus ihnen eine Antwort? Schaut mal, Vers 21, gibt ihnen eine Antwort. Die Frage ist offen. Begreift ihr denn noch nicht? Und ich versuche mir das irgendwo vom innerlichen Auge vorzustellen. Ich wäre wahrscheinlich genauso wie die Jünger gewesen. Und ich wäre auch da gewesen, denke mir, Ihr habt keine Ahnung, was du damit sagen willst. Vielleicht geht es euch auch so. Ich verstehe es noch nicht, lieber Prediger. Aber schaut, wenn eine offene Frage im Raum steht, erwartet man sofort eine Antwort. Und hier kommt die Antwort von Jesus. Und Jesus gibt manchmal Antworten, die ganz anders sind, als wie ich sie mir erwarte. Jesus gibt manchmal Antworten, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Und dann heißt es, und sie kamen nach Bethsaida. Versteht ihr jetzt? Okay, ich versuch's nochmal. Sie kamen nach Bethsaida. Und hier ist die Geschichte, dass Jesus jetzt hier einen Menschen erlebt, der zu ihm gebracht wird, und er soll ihn anrühren und er soll ihn sehend machen. Und Jesus macht hier ein Wunder, aber es gelingt ihm nicht beim ersten Mal. Denkt ihr denn, dass Jesus nicht die Macht dazu hätte, es zu ermöglichen? Natürlich hat er die Macht. Aber er hat einen Grund dafür, eine Absicht, haben wir vorhin gesagt. Und die Absicht ist die, dass er in dem, was er hier macht, ihnen eine Antwort gibt auf die Frage, begreift ihr denn noch nicht? Und ihr merkt, dass die Jünger in dieser ganzen Geschichte vom Bethsaida mit dem Blinden nirgendwo erwähnt werden. Habt ihr das gemerkt? Die Jünger, die schauen nur zu. Und wahrscheinlich waren sie danach genauso unverständig. Und Jesus macht hier das Wunder beim zweiten Mal. Und deswegen, wenn du zum Beispiel dich von Jesus an der Hand führen lässt und er dich hinausnimmt vielleicht in eine Zeit in deinem Leben, wo du den dich auskennst, weil du vielleicht auf unsicherem Boden stehst und weil du nicht in deinem gewohnten Umfeld bist und wo du den Glauben zum Beispiel als eine große Glaubensherausforderung erlebst und du meinst, Herr, was willst du mir mit der Zeit sagen? Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Denk dran, er enttäuscht dich nicht, sondern vielleicht sollten wir uns fragen, was willst du mir damit sagen? Was möchtest du mir vermitteln? Vielleicht durch das, was ich gerade erlebe?
vielleicht darf ich noch etwas Großes lernen von dir. Denn merk dir, Jesus gibt durch die Geschichte mit dem Blinden die Antwort auf seine Jünger mit dieser offenen Frage, begreift ihr noch nicht? Und was ist die Antwort Jesu? Die Antwort Jesu ist, liebe Freunde, liebe Jünger, ich bin nicht gekommen, um nur Wunder zu machen, um Menschenmassen zu sättigen, um die glücklich zu machen, dass die ihre Bäuche gefüllt bekommen. Ich bin nicht gekommen, um einfach nur der Star zu sein in Israel, damit ihr mich zum irdischen König macht. Ich bin gekommen für einen anderen Zweck. Und vielleicht hast du einen ganz anderen Blick von mir, sagt Jesus, zum Petrus, zum Philippus, zum Andreas, zu all den anderen Jüngern, dass ihr noch nicht versteht und noch nicht seht, worum es eigentlich geht. Und so wird der Blinde ein Bild für die Jünger, weil sie noch nicht sehen und erkennen, wer Jesus wirklich ist und was Jesus eigentlich für eine Aufgabe hat, warum er in diese Welt kommt. Schaut, er macht das Wunder dann beim zweiten Mal, indem er seine Hände auf die Augen legt. Und ich frage mich manchmal auch, wir haben uns von Jesus an der Hand führen lassen, schon einen weiten Weg. Jeder von euch, die ihr heute hier sitzt, ihr habt euch von Jesus schon einen weiten Weg führen lassen, habt erlebt, wie Jesus auch in eurem Leben so einiges bewunderndes Wunder getan hat und euch vielleicht Dinge hat erkennen lassen. Aber manches Mal braucht es eine zweite Berührung. Auch bei einem gläubigen Menschen, der vielleicht schon mit Jesus an der Hand geht, damit er wirklich erkennt, wer Jesus für ihn ist. Vielleicht brauchst du genauso eine zweite Berührung in deinem Leben, sodass du klar und deutlich erkennen kannst, wer Jesus überhaupt ist. Er ist nicht der, den man herbei erbittet, für das Wunder und das bitte, Herr, mach das und hilf mir, dass das und das geschieht. Mach doch das und das. Wer ist Jesus für dich? Welche Erwartungen hast du an ihn? Siehst du ihn schon klar und deutlich? Hast du schon erkannt, was Jesus tatsächlich für dich getan hat in Jerusalem, als er in diese Stadt hineingekommen ist und die Menschen riefen Hosianna und diese Euphorie nur oberflächlich war und es nicht wirklich tief ins Herz hineingegangen ist? Vielleicht hast du schon einen gewissen Weg hinter dir und eine Erfahrung mit Jesus gemacht, aber so wie die Apostel, stellt dir Jesus die Frage, verstehst du, begreifst du, um was es geht? Schüttelst du noch mit dem Kopf und sagst, Oder bist du vielleicht schon so selbstsicher und denkst, ja, ich weiß, was du machst und warum du gekommen bist und ich weiß, wo du mir helfen kannst? Vielleicht hat Gott was ganz anderes vor mit dir. Vielleicht möchte dich Jesus noch in eine noch tiefere Beziehung führen, als du es bisher erlebt hast. Und hier kommt wieder der Aufruf und die Antwort Jesu. Lass dich ein zweites Mal berühren von mir, dass du mich mit neuen Augen sehen kannst, dass du klar und deutlich erkennen kannst, wer ich bin. Du fragst mich dann, ja, aber wie kann ich denn Jesus klar und deutlich erkennen oder noch deutlicher, als ich es bisher schon erlebt habe? Wollt ihr wissen, wie das möglich ist? Jesus zeigt es. Er zeigt es seinen Jüngern. Und zwar in dem, was danach kommt. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist heidnisches Gebiet. Mit anderen Worten, so wie er den Blinden aus seinem gewohnten Umfeld rausgeholt hat, wo er sich nicht auskannte und an der Hand Jesu gehen musste, nimmt jetzt Jesus seine Jünger, die Apostel, die in Israel aufgewachsen sind, aus Bethsaida sind, und die nimmt er jetzt mit raus aus Israel und nimmt sie mit ins heidnische Gebiet. Und sagt ihnen dort, in der Gegend, wo sie unter Heiden sind und denken, ah, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich hab dich ja, Herr Jesus, und ja, also mit den Menschen draußen hier in der Umgebung, Bregenz und so, wir haben ja unsere Gemeinde, wir stehen hier fest, wir haben unsere Gottesdienste, wir haben unsere Bibel, mit den anderen Menschen und so weiter brauche ich mich in deren Sicht nicht vermischen, weil wir haben ja den Glauben. Jesus holt sie raus aus der Komfortzone und bringt sie nach Caesarea Philippi und fragt sie auf dem Wege, wer sagen die Leute, dass ich sei?
Sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, was sprach er zu ihm? Du bist wer? Du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Erkennst du, wer Jesus in deinem Leben ist? Mit was für Augen siehst du ihn? Was für ein Bild hast du von Jesus? Welche Erwartungen hast du an ihn? Was erhoffst du dir von deinem Jesus? Kann es sein, dass du vielleicht in Momenten deines Lebens, wo er dich vielleicht schon ein Stück weit hinausgeführt hat aus deiner bequemlichkeitsgeistlichen Zone, dass er dich plötzlich anstoßen lässt und du merkst, ups, irgendwie komme ich nicht klar mit dem, was ich bisher über Gott und Jesus gelernt habe, weil mein Leben diese und diese Facetten zeigt. Jesus führt dich ganz bewusst heraus aus deinem gewohnten Umfeld selbst im Glauben, um dir eine neue Lehre zu geben, um dich neue Dinge erkennen zu lassen. Und er sagt dir eins, lass dich ein zweites Mal berühren von mir. Und das geschieht nur dann, wenn du aufs Neue erkennst, dass Jesus einen Auftrag hat, eine besondere Aufgabe, eine Mission, nämlich, dass er der Messias ist, der Gesalbte, der gekommen ist, um dich zu erlösen, um dich zu erretten. Und zwar sogar dich zu erretten vor dich selbst. Denn manches Mal bauen wir uns unsere Welt so auf um uns herum und halten uns an den Dingen fest. Aber ich sage euch eins, wenn Gott anfängt, an den Gerüsten unseres Selbstlebens oder unserer eigenen Welt zu rütteln, dann ist das gefährlich. Er fängt an, da zu rütteln, wo du dir deine Sicherheit aufgebaut hast. Aber wisst ihr, in dem Moment rüttelt er daran, was dir gar keine Sicherheit gibt. Und es kann sein, dass er dir die Dinge wegnimmt, die dir vielleicht Sicherheit geben, aber letztlich will er dir einfach nur zeigen, halt dich an mir fest. Ich erlöse dich und nicht das Konstrukt, was du dir aufbaust. Nicht vielleicht den Weg, den du dir vorher geebnet hast oder du dir vorstellst, das ist das leichte Leben. Jesus möchte dir aufs Neue sagen, lass deine Maske fallen, denn es ist besser, dass du sie jetzt fallen lässt und man deine Blöße erkennt, damit du merkst, wo du stehst und du nach einem wirklichen Helfer suchst. Merkt ihr, als Jesus rausgegangen ist aus Jerusalem, an dem Feigenbaum vorbei, über den wir heute geredet haben, sah er einen Feigenbaum voll mit Blättern. Und manchmal frage ich mich, strotzen nicht auch unsere Blätter vor Grün? Aber manches Mal raschelt es nur vor Blättern in meinem Leben. Es gibt mehr Schein als Sein. Machen wir uns doch nichts vor. Haben wir Jesus schon wirklich erkannt, in der Tiefe, wie er sich uns eigentlich zeigen will? Ich frage mich auch, Herr Jesus, wenn ich morgens aufstehe, ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in deiner Nachfolge, aber habe ich wirklich verstanden, wer du bist? Habe ich wirklich erkannt und dich wirklich mit meinen Augen scharf gesehen, wer du bist? So manches Mal sind dann einfach unsere Gottesbilder die, die uns dann meinen, sagen, so passt es. Und so geht es jetzt weiter bis zum Ende, bis zur Wiederkunft. Aber was ist, wenn Jesus vielleicht einen weiteren Schritt mit dir gehen möchte? Dich vielleicht herausfordert aus diesem gewohnten Umfeld? Vielleicht deine Masken irgendwann fallen müssen? Und es vielleicht nur noch raschelt vor Blättern vom Feigenbaum, aber keine Früchte da sind? Und Jesus Christus hat uns deshalb gesagt, durch dieses Gleichnis hier, durch die Geschichte mit dem Blinden, lass dich ein zweites Mal berühren. Ja, es kann sein, dass du vielleicht enttäuscht wirst, dass deine Erwartungen im Glauben vielleicht auch enttäuscht werden müssen, aber nicht, weil Jesus dich enttäuscht, sondern weil er dir was Neues zeigen will. Weil er dir zeigen will, wer er wirklich ist. Nämlich, dass er dein Helfer und Erlöser ist. Dass er dich wirklich befreien kann vor deinem eigenen Ich, vor deinem eigenen Selbst, vor deinen eigenen Begierden. Vor deinem eigenen Gottesbild, was du dir vielleicht zusammengebaut hast, so wie du es sehen möchtest. Und schaut, dass die Jünger da ein großes Problem hatten, zeigt uns einfach der Bericht danach. Denn Petrus sagt zwar, du bist Christus. Du bist es, der Messias. Und wie viele kommen rein durch diese Tür und gehen danach wieder raus und sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr, du bist Christus. Aber manches Mal habe ich mich auch gefragt, verstehe ich, was das bedeutet? Verstehe ich wirklich und erlebe ich das auch, was das heißt? Denn danach sagt Jesus den Jüngern, was es bedeutet, dass er der Christus ist. Lest bitte mit mir Vers 31 und damit kommen wir zu einem Schluss. Jesus sagt hier, nachdem diese Aussage gekommen ist, in Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seinen Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Kann es sein, dass wir eine andere Vorstellung haben oder vielleicht bisher gehabt haben über das, was Jesus in meinem Leben tun möchte? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Ist er ein Prophet? Ist er Elia? Ist er irgendeiner von den großen Menschen? Wie tief möchte Jesus Christus doch dich berühren in deinem Herzen, dass du vollständig sehen kannst, dass du nicht ein ungefähres Bild nur von Jesus hast und im Glauben meinst, ja, ich glaube, dass das so und so ist, bist du errettet, selbst wenn Jesus heute kommen würde? Ich glaube, ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich müsste mich noch ein bisschen vorbereiten. Bist du dir sicher deines Glaubens in Jesus Christus? Oder hast du vielleicht noch ein anderes Verständnis, wo du nicht klar erkennst und sehen kannst? Die Bibel sagt uns hier eins. Jesus nimmt dich bei der Hand ganz bewusst und holt dich heraus, manchmal in Lebenssituationen, die dich an deine Grenzen bringen, aber das sind auch Momente, in denen du Jesus an so nahe kommen kannst wie sonst nie. Genau das sind die Momente, in denen Christus dir begegnen will, damit du es sehen kannst. Und das bedarf manches Mal einer zweiten Berührung. Meine Frage an euch heute ist, hast du dich ein zweites Mal von Jesus berühren lassen? Hast du dich ein zweites Mal von ihm so berühren lassen, dass du deutlich sehen kannst und erkennen kannst, zu was dich Jesus berufen hat, zu was er dich machen möchte, wer du in seinen Augen bist? Vielleicht bist du schon lange Zeit in der Gemeinde und vielleicht nimmst du Jesus schon an der Hand lange Zeit, hast Erfahrungen mit ihm gemacht, bist herausgekommen aus deiner Komfortzone und hast erlebt, wie Jesus und wie Gott in dein Leben wirkt. Aber vielleicht hat sich die Zeit auch so eingeschlichen, dass du zu einer Gewohnheit gekommen bist und deine Erwartungen und deine Bilder und das, was du über den Glauben und über Jesus kennst, dass es dann irgendwann sich niedergesetzt hat und dass es dann einfach nur noch so dahingeht. Hier kommt die Einladung von Jesus. Ich möchte, dass du klar sehen kannst, wer ich bin und was ich mit dir vorhabe. Und das geschieht einzig und allein darin, wenn du dich ein zweites Mal berühren lässt von ihm, indem du aufs Neue zum Kreuz von Golgatha kommst, indem du aufs Neue Jesus begegnest, wo er für dich sein Leben gibt und wo du in die Tiefe erlebst, worum es Jesus ging. Es ging ihm darum, dass unser Herz sich ihm hinwendet, dass unser Herz alles aufgibt, selbst das eigene Ich, selbst das, was ich Gott vielleicht jetzt noch vorenthalte, dass ich mich ganz ihm hingebe, damit, wenn er mich ruft, ich bereit bin und sage, Herr, hier bin ich, schicke mich, berühre mich, lass mich erkennen, was dein Wille ist. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte diese Entscheidung treffen, jeden Tag aufs Neue und sagen, Herr Jesus, bitte berühre du mich mit deiner Hand ein zweites Mal und lass mich klar und deutlich erkennen, was dein Wille ist. Wer von euch möchte das genauso sagen? Wer von euch möchte genauso sagen, Herr, hilf mir, dass ich dich klar und deutlich in meinem Leben erkennen kann? Gott sei Dank dafür. Ich wünsche uns, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir Jesus bitten, Herr, lass mich aufs Neue sehen, was dein Wille ist. Berühre du mich ein zweites Mal. Gott segne uns alle darin und lass uns wachsen im Glauben von Tag zu Tag, sodass wir aus Glauben leben. Gott segne euch. Amen. Herr Jesus Christus, du hast heute gesehen, was wir auf unserem Herzen haben und wie wir uns entschieden haben. Und du hast auch gesehen, Herr Jesus, die Hände, die sich gehoben haben bei jedem, der von dir diese Einladung gehört hat, begreifst du schon. Und wo du sagst, lass dich ein zweites Mal berühren von meiner Hand.
Ich möchte dich weiterführen als dort, wo du jetzt stehst. Herr Jesus, das kann darin gelingen, wenn wir unseren Blick auf dich richten, auf das Kreuz von Golgatha. Herr, möglicherweise möchtest du dem einen oder anderen zeigen, dass es Zeit ist, wieder dir zu begegnen in den letzten Tagen deines Lebens, damit wir am Kreuze wieder ankommen, sich unser Herz vor dir demütigt und wir einfach Danke sagen, Herr Jesus, für deine Gnade. Vielleicht bedeutet das aber auch für den einen oder anderen, dass es eine Zeit ist, in der wir ganz bewusst aufs Neue uns treffen wollen, mit lieben Freunden, mit Nachbarn, mit Freunden innerhalb der Gemeinde, für einige Zeit lang in einem Bibelkreis dein Wort zu studieren, aufs Neue zu erkennen, was dein Wille ist. Herr Jesus, vielleicht bedeutet das auch für junge Menschen, dass sie sich überlegen, welchen Weg sie einschlagen sollen in ihrem Leben. Ob der Glaube, Herr, und die Nachfolge wirklich entscheidend ist. Und ja, sie ist das alles Unentscheidendste, denn eines Tages, Herr, wirst du kommen und dann ist es vorbei. Vielleicht bedeutet das für die Jungen innerhalb unserer Gemeinde, diese Entscheidung festzumachen und dir ganz zu folgen, zu hören, was es bedeutet, ein Jünger Christi zu sein, dir nachzufolgen. Und so bitte ich dich, Herr, segne du jeden Einzelnen, ganz gleich, was du ihr oder ihm jetzt aufs Herz legen möchtest. Segne uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns berühren lassen von dir ein zweites Mal und dass unsere Augen sehen können, dich sehen können, so wie du wirklich bist. Und so, was du vorhast mit uns. Zeig du jedem Einzelnen, was dein Wille ist. Und schenk, dass niemand von heute hier weggeht, ohne von deinem Geist berührt zu werden, sodass sein Leben oder ihr Leben erfüllt wird von deiner Gottesfülle. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.